Hallo und herzlich willkommen hier auf der Detektor FM Buchmessebühne. Mein Name ist Julia Segers und bei mir sitzt jetzt Jörg Hartmann. Er ist Schauspieler, Vater, Drehbuchautor und ein Kind des Ruhrpotts. Viele kennen ihn vor allem als Peter Faber, den Hauptkommissar des Dortmunder Tatorts. Die Figur spielt Jörg Hartmann seit 2012 und entwickelt sie seitdem auch stetig weiter. Zuletzt hat er auch das Drehbuch für den Tatort geschrieben. Aber er schreibt nicht nur TV-Krimis, er schreibt auch Bücher. In seinem Debüt geht es um seinen Lebensweg. Das Buch heißt Der Lärm des Lebens. Und Jörg Hartmann erzählt darin die Geschichte seiner Familie. Es geht um Anfang und Ende, es geht um Aufbruch und Ankunft und es geht natürlich um den Ruhrpott. Herzlich willkommen, Jörg Hartmann.
Dankeschön, hallo. Hallo. Danke.
Herr Hartmann, Sie sind ja gerade erst in Ihren 50ern. Ist das nicht ein bisschen zu jung, um das eigene Leben jetzt schon Revue passieren zu lassen in einem Buch?
Ja, das war auch gar nicht meine Absicht. Also natürlich komme ich da ein bisschen vor, aber das ging mir eigentlich eher darum, die Geschichte meiner Eltern und meiner Großeltern festzuhalten. Also das war auch der Anlass, war der Tod meines Vaters und seine Demenz und das Gefühl, dass alles mit ihm verschwinden wird und schon vorher durch die Krankheit aufgefressen wird. Und von daher, deshalb nenne ich das ja auch nicht Autobiografie, das würde wahnsinnig wichtig klingen, um Gottes Willen. Das muss ich jetzt noch nicht machen. So wichtig halte ich mich nicht, nein.
Also das Buch oder die Idee für das Buch ist auch mit der Krankheit Ihres Vaters sozusagen geboren und...
Definitiv, ja. Also damals habe ich angefangen, Erinnerungen zu sammeln. Mit dem Schreiben habe ich später angefangen. Aber ich hatte halt damals das Gefühl, oh mein Gott, warum hast du so lange das für selbstverständlich genommen, dass er einfach da ist und du hättest viel früher viel mehr fragen müssen. Und ja, das ist vielleicht meine kleine Wiedergutmachung.
Das Buch ist voller Anekdoten, es ist voller Geschichten mit entscheidenden Erlebnissen, aber auch mit vielen alltäglichen Dingen, die vorkommen. Hatten Sie all dies noch im Kopf oder ist auch vieles beim Schreiben wiedergekommen? Sind Sie so ein bisschen auf Spurensuche gegangen in Ihrem eigenen Leben?
Sowohl als auch. Also vieles war in der Tat noch im Kopf. Das brauchte ich einfach nur wieder hochholen und in Sprache verwandeln. Bei manchen Dingen musste ich nachfragen, meine Mutter, meine Schwester, meine Cousinen und Cousins. Und ich habe zwar leider nie Tagebuch geführt, was ich heute sehr bedauere, kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich habe doch über die Jahre immer so in meinen Kalendern Notizen gemacht. Und da konnte ich dann einiges wieder recherchieren oder ich habe mal manche Dinge etwas ausführlicher niedergeschrieben. Aber in der Tat ist vieles beim Schreibprozess selbst wieder hochgekommen. Da haben sich dann manche Decken oder manches ist gelüftet worden, manche Decken sind weggezogen worden und plötzlich war es wieder da, ja.
Wie war das dann? Sie haben gesagt, die Erinnerungen waren oft noch da, Sie mussten sie dann nur in Worte fassen. Es ist ja sicherlich ein ganz anderer Prozess, so ein Buch zu schreiben, als ein Drehbuch zu schreiben. Wie war das für Sie?
Also wo Sie jetzt das Drehbuch erwähnen, muss ich ehrlich sagen, dass das Schreiben der Prosa ein richtiger Befreiungsakt war. Weil beim Drehbuch hat man schon selbst immer so die innere Stimme im Kopf, die dir sagt, nein, um Gottes Willen, das darfst du gar nicht schreiben, weil das wird viel zu teuer, das Motiv ist zu teuer, so viele Figuren darfst du nicht schreiben, die Schauspieler kriegst du eh nicht, sind auch zu teuer. Und dann gibt's noch die Produktion und die Redaktion, die dir auch immer sagen will, wie du es zu machen hast. Und da hast du so viel Widerstände. Und bei der Prosa bist du erstmal ganz alleine. Das kann natürlich auch manchmal furchtbar sein, weil du niemanden hast, der dir mal einen Tipp gibt. Aber es war eigentlich eher sehr befreiend, weil man ist sein eigener Herr. Auch ganz anders als Schauspieler, ne? Nicht nur Interpret zu sein, sondern alles selbst gestalten zu dürfen. Ich muss gestehen, das habe ich sehr genossen.
Das Buch beginnt mit einer sehr schönen Szene im Westen Berlins. Dort liegt ein bekanntes Theater, die Berliner Schaubühne nämlich. Und neben der Schaubühne gibt es ein Restaurant namens Ciao. Und dort waren Sie, als Sie so Anfang 20 waren, gemeinsam mit einem Freund aus der Schauspielschule auf der Suche nach Andrea Breth. Frau Breth war damals die Intendantin des Theaters und Sie haben die Dame in einem Restaurant abgefangen und um die Chance für ein Vorsprechen gebeten. Nehmen Sie uns doch gern einmal kurz mit in die Szene. Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
Ja, unser Ziel war es, unbedingt an die Schaubühne zu kommen. Das war das große Theater, das Objekt der Begierde. Und mein Kumpel damals, Hussein heißt er, und ich, wir haben alles getan, um da ein Vorsprechen zu bekommen. Und wir sahen dann irgendwann Frau Breth im Ciao sitzen. Da saßen immer alle von der Schaubühne. Deshalb nannte man die Schaubühne irgendwann nur noch Ciao-Bühne. Das war wie deren Kantine. Und sie war froh gelaunt. Sie hatte ihre Eltern, wie sich rausstellte, da gerade zu Besuch, die dann in die Vorstellung gingen. Die Vorstellung dauerte 3 Stunden und dann hatte sie Zeit für uns. Dann meinte sie, na, dann seid um 8 an der Pforte. Und wir so, und dann ging das aber immer weiter. Sie hat uns Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Wir sollten uns doch mal den Clavigo von Fritz Kortner inszeniert angucken. Das war 1969, also schon ein Weilchen her. Da haben wir versucht, das Band aufzutreiben und dachten uns, okay, wenn sie das so toll fand, das Spiel von damals Thomas Holzmann und Rolf Beusen, ich weiß gar nicht, wer die noch kennt. So, dann haben wir gedacht, ja, das wäre doch eigentlich das Tollste, wenn wir entweder Rolf Beusen oder Thomas Holzmann dazu bringen, dass einer von denen das mit uns einstudiert. Also sind wir nach München an die Kammerspiele, haben versucht, die da ab. Also die Geschichte geht noch endlos weiter, weil wir unbedingt an die Schaubühne wollten. Also das so erzählt so ein bisschen von der Hybris und der Naivität der Jugend, dem Aufbruch ins eigene Leben und was ein Mettbrötchen und Brigitte Bardot miteinander zu tun haben. Das erfahren Sie unter anderem auch, wenn Sie das Buch lesen.
Sie haben es jetzt so ein bisschen Naivität genannt. Ich habe tatsächlich beim Lesen gedacht, ganz schön mutig, in so ein Restaurant zu gehen.
Ja, Hybris, was auch immer. Mut, ja, klar. Ja. Aber das mussten wir in unserer Verzweiflung, weil zu uns an der Schauspielschule in Stuttgart keine Sau kam, um das mal so zu sagen. Also mussten wir zu den Leuten hin und da anklopfen.
Der Mut oder die Naivität, wie man es jetzt sehen möchte, wie entscheidend war das auch für Ihren bisherigen Lebensweg, dass Sie sich so leiten lassen haben von Dingen, die Sie vermeintlich tun mussten?
Ja, das war schon entscheidend. Zum einen, weil auch Frau Breth letztendlich, ohne jetzt das Ende der Geschichte zu spoilern, uns was mit auf den Weg gegeben hat, was mich schon geprägt hat, was sich wie eingehämmert hat in mir und ich mir immer wieder so als Überschrift hochgeholt habe, wenn es darum ging, Rollen zu gestalten. Und letztendlich habe ich immer, wenn ich etwas wirklich gewollt habe und daran geglaubt habe, habe ich es dann versucht durchzuziehen. Von daher habe ich vielleicht diese kleine Hybris nie ganz verloren, aber gerade so diese Geschichte ist, also ich finde sie sehr witzig natürlich und da deckte sich mein persönlicher Aufbruch mit diesem Gefühl der damaligen Zeit, mit diesem Aufbruch nach dem Mauerfall. Und die andere Ebene erzählt eher, die Geschichte von Trauer und Krise. Eben, wir sprachen über den Tod meines Vaters und alles, was danach noch kam, bis in die Corona-Zeit und darüber hinaus. Und da deckte sich Persönliches auch wieder so mit dieser Zeit, ja, mit dem Gefühl, was gerade in der Welt passiert.
Sie haben den Schauspieler Rolf Beusen vorhin schon kurz erwähnt. Von ihm haben Sie bei einem oder vor einem Vorsprechen einen Ratschlag bekommen. Er hat nämlich gesagt, tu immer nur das, was du verantworten kannst. Sie kommen an mehreren Stellen im Buch auf diesen Ratschlag zurück. Warum war dieser Ratschlag so wichtig für Sie?
Also, so wie ich ihn zumindest interpretiert hatte, war er wie so eine Überschrift so für meine Laufbahn. Ich habe immer versucht, wenn irgendjemand, Regisseurin, Regisseur, was von mir verlangt hat, wo mein Bauchgefühl eigentlich gesagt hat, das stimmt nicht, das geht gegen die Figur oder das ist kein wahrhaftiger Ton oder das ist, ne, da kann man einfach nur auf die Intuition hören, dann habe ich das eigentlich nicht getan. Also so habe ich damals die Aussage von Rolf Beusen verstanden. Der Spruch birgt aber auch eine gewisse Gefahr, weil wenn man immer nur das tut in der Kunst, was man verantworten kann, dann macht man nicht wirklich Fehler oder man versucht dann Fehler zu vermeiden. Man muss auch, glaube ich, mal so richtig daneben treten und Umwege gehen, um dann vielleicht etwas zu erreichen, was man sonst nicht erreicht hätte. Also es ist sehr ambivalent, aber wie so vieles. Es geht um das Ambivalente des Lebens letztendlich, auch auf allen möglichen Ebenen in diesem Buch. Es hat immer 2 Seiten alles, klar, mindestens.
Damals, Anfang der 90er Jahre, hatte die Schaubühne in Berlin ja eine fast magische Anziehungskraft auf Sie. Sie schreiben, dass Sie Berlin zu der Zeit als Stadt im Aufbruch empfunden haben. Warum gerade Berlin? Warum war gerade Berlin so aufregend für Sie?
Na, der ganze Osten war für mich als alter Wessi sehr aufregend. Als der Mauerfall stattfand, öffnete sich plötzlich ein Land, lag vor mir, der Vorhang öffnete sich und ein Land lag vor mir, was ich bis dato eigentlich gar nicht kannte. Wir hatten keine Verwandtschaft. Erst spät Freunde in Ungarn gefunden, ja, da traf sich immer Ost und West. Aber dieses Land, was bis dato gefühlt weiter weg war als China, war für mich so exotisch und aufregend, dass ich da sofort hin bin. Und ich bin auch kurz nach dem Mauerfall nach Berlin und habe dann noch mit meiner Super-8-Kamera die ganzen Aufnahmen gemacht mit den Mauerspechten und die ganzen Transparente noch von der großen Demo am Alex und so. Aber mich hat das so fasziniert, dass ich auch in den Osten wollte. Auch mein erstes Theater war dann im Osten, in Thüringen, in Meiningen. Und Berlin war dann so ein Sehnsuchtsort, weil das war, es war halt noch so vieles möglich. Das war all diese unbestellten Flächen, Äcker, die da noch existierten, die erst noch besetzt werden mussten. Also das regte so die Fantasie an. Ja? Während jetzt ist natürlich alles mehr oder weniger gestaltet. Das ist ein bisschen traurig, das kann man nicht verhindern. Aber das Schöne dieser Zeit damals war, dass man noch nicht recht wusste, wohin es geht und die Fantasie komplett gedeihen konnte. Und das deckte sich so mit dem eigenen Aufbruch ins Leben, weil man auch nicht so recht wusste, wohin geht das jetzt alles. Aber das Grundgefühl war für mich damals auf jeden Fall, ach, das geht schon in die richtige Richtung, ja. Auch auf politischer Ebene. Überall ploppten jetzt Demokratien auf. Ja, über 30 Jahre später sieht die Welt leider ein bisschen anders aus. Aber davon erzählt das Buch auch so ein bisschen auf nebenbei.
Mhm, zum Ende hin eher auch, ne? Ja,
genau.
Gibt es denn einen Ort heute, der für Sie eine ähnliche Anziehungskraft ausübt wie damals Berlin?
Oh, das kann ich nicht in diesem Vergleich. Also weil überall hat sich natürlich alles konkretisiert, ne? Die Lücken sind gefüllt worden. Diese Aufbruchsstimmung existiert ja nicht mehr. Nicht so, leider. Aber ich finde immer wieder Nischen, wo das so ist. Also jetzt, wo wir gerade hier in Leipzig sind, Leipzig hatte ja auch lange Zeit so ein bisschen. Nachdem dann Berlin eigentlich abgefrühstückt war, wollten alle nach Leipzig. Und wahrscheinlich ist es immer noch so, weil hier auch so viel passiert und passiert. Und also ich habe zu Leipzig eine ganz besondere Beziehung. Meine Ex-Frau ist von hier und ich habe das seit dem Mauerfall, war ich so oft hier und habe das verfolgt, wie sich alles hier entwickelte. Und ich kriege immer wieder so gewisse nostalgische, sentimentale und sehnsuchtsvolle Gefühle, wenn ich hier bin. Aber wie es jetzt aktuell hier zum Beispiel ist, das kann ich gar nicht beurteilen, weil dafür kenne ich es zu wenig. Aber ich glaube, es gibt immer noch diese Ecken und Nischen hier und andernorts, ja, wo so eine gewisse Sehnsucht hochkommt. Aber ich kann jetzt nicht den Ort nennen, wo ich sage, wow, da will ich jetzt hin.
Dann gehen wir doch mal an einen anderen nostalgischen Ort für Sie zurück. Und zwar Ihre Kindheit, die haben Sie im Ruhrgebiet verbracht. Dort sind Sie in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Die Eltern hatten eine Zeit lang eine Pommesbude. Ihr Vater war gelernter Dreher, Ihre Mutter Verkäuferin. Ein einfaches Leben, so scheint es zumindest. Heute reisen Sie von Dreh zu Dreh. Sie sind Schauspieler für Theater, Film und Fernsehen. Und Ihr Erwachsenenleben klingt zumindest so, als würde es in einer glamouröseren Welt stattfinden. Vermissen Sie das einfache Leben von damals manchmal?
Also ich vermisse schon diesen Herkunftston und all das, was mit dem Ruhrpott zu tun hat. Und die Tatsache, dass ich mich da vor Ort nicht erklären muss, dass man gemeinsam Humor teilt und so. Aber also so glamourös ist das jetzt gar, also ich meine, ich kann mich nicht beschweren, ich kann von meinem Beruf leben, aber ich glaube, diese Herkunft hat mich schon geprägt. Ich kann mit diesem Tralala-Schein nicht wirklich viel anfangen. Also das ist jetzt wirklich nichts für mich. Also ich will mich jetzt auch nicht zurückziehen aus dem Leben und ich fahre ganz normal Straßenbahn und S-Bahn logischerweise. Also da merke ich auch, dass mich das sehr geprägt hat. meine Familie. Also wenn du im Ruhrpott und auch bei uns in der Familie irgendwie einen auf dicke Hose gemacht hast, das kam da nie gut an und kommt auch im Ruhrpott nicht an. Und das finde ich auch sehr wohltuend, muss ich sagen.
Neben der Bescheidenheit, was haben Sie noch aus Ihrer Kindheit mitgenommen?
Ich hoffe, ein Humor. Also der spielte bei uns immer eine große Rolle. Mein Vater war eine ziemliche Knallcharge. Ja, hat ja auch die Gebärdensprache seiner Eltern, meine Großeltern waren gehörlos, verballhornt, dafür war er bekannt, hat er seine Mannekes immer gemacht, seine Brüder auch alle. Also den Humor habe ich hoffentlich mitgenommen und mir auch ihn auch erhalten. Was habe ich noch mitgenommen? Da müssten sie jetzt natürlich die anderen Leute fragen, ja, die mich besser beschreiben können als ich mich selbst. Aber ich hoffe schon, dass es eine gewisse Bodenständigkeit ist, die ich mir erhalten habe.
Wenn Sie übers Ruhrgebiet schreiben, dann wird der Ton oft sehr liebevoll, habe ich den Eindruck. Man merkt, dass Sie viel Schönes mit dem Ort verbinden, aber so richtig zurückgekehrt, also wieder ins Ruhrgebiet gezogen beispielsweise, sind Sie ja nie. Woran liegt das?
Naja, zum einen bin ich weggezogen, weil ich konnte in meinem kleinen Nest in Herdecke jetzt kein Schauspieler werden. Ja, um Karriere zu machen, muss man natürlich hinaus und in dieser gewissen Zeit wollte ich ja auch weg. Ich bin jetzt nie mit wehenden Fahnen, weil ich traumatisiert wurde in meiner Kindheit. Nein, überhaupt nicht. Und trotzdem wollte ich irgendwann raus, weil es mir zu eng war. Ja, dann habe ich irgendwo anders meine Zelte aufgebaut. Meine Kinder sind alle in Berlin geboren, aber nur da geboren. Wir leben in Potsdam und das ist mir verrückterweise erst neulich so richtig klar geworden, dass natürlich Potsdam die Heimat meiner Kinder ist. Es klingt jetzt total bescheuert, als wäre ich auf den Kopf gefallen. Aber für mich ist es ja was anderes. Potsdam ist für mich ein Zuhause, aber nicht die Heimat geworden. Aber für meine Kinder ist es die Heimat. Und ich kann und will die da nicht rausreißen. Gut, meine Große, die ist jetzt die ist jetzt in ihr Leben aufgebrochen. Aber die zwei Kleinen sind da sozialisiert, die gehen da zur Schule und ich fühle mich ja auch wohl da und wer weiß, vielleicht kehre ich irgendwann mal zurück, aber jetzt ist das kein Thema.
Kommen wir nochmal zurück zum Buch. Sie haben das Buch Der Lärm des Lebens genannt. Was bedeutet dieser Titel für Sie?
Oh, ich finde, der lässt viele Assoziationen oder ermöglicht viele Assoziationen. Also der Lärm ist für mich nicht nur Krach, sondern auch Trubel im besten Sinne, also Leben, das Lebenspralle, gerade im Ruhrgebiet, sind auch die Leute recht laut. Man hört also die Kegeltruppe aus Herdecke und Castrop-Rauxel immer schon, wenn sie durch die Gegend reist, 20 Meter gegen den Wind. Aber das ist hier sehr lebendig da. Bedeutet für mich, dass das Leben nicht vorhersehbar ist, dass es nicht planbar ist, dass es manchmal natürlich auch extrem anstrengend ist, dass das Leben eine Baustelle ist. Der Lärm des Lebens hat auch damit zu tun, dass meine Großeltern nichts gehört haben als gehörlose Menschen. Auch im Gegensatz zum Tod ist das Leben laut und turbulent. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich mag den Klang, die Alliteration im Titel.
Wie hat sich denn der Lärm Ihres Lebens im Laufe der Jahre verändert?
Ich habe jetzt ein bisschen Tinnitus seit geraumer Zeit. Aber das teile ich auch, glaube ich, mit vielen, oder? Muss man ja auch mal drüber reden, nicht wahr? Also da ist immer so ein Grundsausen dabei, aber den nehme ich Gott sei Dank. Es ist nicht so schlimm, dass ich damit nicht leben könnte. Der Lärm des Lebens, auch mit je mehr Kinder man hat, desto größer wird der, aber auch in all seiner Vielschichtigkeit natürlich. Manchmal ist es wirklich anstrengend und dann weiß man wieder, warum man das alles macht, ja? Und wie schön der Lärm auch sein kann.
Das Buch haben Sie Ihren Eltern und Ihren Kindern gewidmet. Von Ihrem Vater, das haben Sie ja auch schon gesagt, haben Sie vor allem Ihren Humor übernommen. Was ist denn eine Sache, die Sie Ihren Kindern mit auf den Lebensweg geben wollen?
Naja, ich hoffe auch den Humor natürlich und dass es nicht um Materielles geht, nicht um Dinge, sondern darauf, auf Menschen zuzugehen, Empathie für Menschen zu haben und auch seine eigene Meinung zu finden und dazu zu stehen, aber auch auf die Argumente der anderen zu hören. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Ja.
Das sagt Jörg Hartmann. Sein neues Buch Der Lärm des Lebens ist im Rowohlt Verlag erschienen. Der Roman hat 298 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.